Herzlich willkommen zum Kinderleib und Seele Podcast und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir und heute Michaela Wake. Ihr kennt Michaela höchstwahrscheinlich von Kinderzähne bei Instagram, wo sie leidenschaftlich über Zahngesundheit, Zähneputzen bei Kindern und den Kinderzahnarztbesuch aufklärt. Und heute ist sie endlich wieder bei mir zu Gast. Ihr hattet 100.000 Fragen. Ich habe mich heute versucht, mit ihr auf die Themen Karies, Kariesprävention und Kreidezähne zu begrenzen, um sie dann hoffentlich bald ein drittes Mal bei uns begrüßen zu dürfen. Wie immer erzählt sie super kurzweilig und auf den Punkt und deswegen höre ich jetzt auch schon auf zu quatschen und sage, los geht's mit meinem Interview mit Michaela. Liebe Michaela, ich freue mich wahnsinnig, dass ich dich endlich ein zweites Mal im Kinderleib und Seele Podcast begrüßen darf. Wir sind beide viel beschäftigt, umso mehr freue ich mich, dass wir es geschafft haben, uns heute mal wieder über das Thema Kinderzähne auszutauschen, über das du ganz kräftig selber berichtest auf deinem Instagram-Kanal und jetzt auch mit deinem neuen Buch Gesunde Zähne für dein Kind. Vielleicht gibt es aber noch ein paar HörerInnen, die dich nicht kennen, deswegen kannst du dich vielleicht erstmal kurz selber vorstellen.
Ja, hallo Nicola, ich freue mich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Zweites Mal wieder bei dir zu sein. Auch, dass es so spontan geklappt hat. Wir sind ja wirklich schon lange am Überlegen und freue mich umso mehr, dass es jetzt mit dem Termin geklappt hat. Also ich bin Michaela, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Kinderzahnärztin und ich bin Mama von 3 Kindern und arbeite aktuell angestellt in einer Praxis, war vorher ganz, ganz lang in der Klinik und habe eben diesen Social-Media-Kanal auf Instagram. Dort findet ihr mich dann unter kinder.zähne. Und habe eben jetzt auch ganz frisch ein neues Buch eben rausgebracht, wie du schon gesagt hast, um eben auch die Eltern da draußen so ein bisschen aufzuklären und dir so einen kleinen Leitfaden mit an die Hand zu geben. Und ganz oft ist es ja auch so, du gehst raus aus dieser Zahnarztpraxis und du hast noch super viele Fragen, die offen sind und bist unsicher. Und dann freut es mich umso mehr, wenn Eltern dann in dieses Buch reinschauen können und dann nochmal vielleicht ein paar Fragen eben beantwortet bekommen. Da würde ich mich drüber freuen. Das ist so das Ziel von diesem Buch gewesen.
Ja, das ist sicher der Fall und deswegen kommt das Buch auch ganz gelegen, weil ich habe gestern einen Fragesticker reingemacht, welche Fragen habt ihr zu Kinderzähnen und habe mal so 20 Minuten später reingeschaut, ist das explodiert, weil die Eltern einfach wahnsinnig viele Fragen haben. Also ich glaube, viele fühlen sich wirklich ein bisschen alleine gelassen mit dem Thema und das beschäftigt sie. Es ist ja auch Gott sei Dank ein großes Bewusstsein mittlerweile für die Zahngesundheit da. Es hat sich da viel getan. Unter anderem auch, weil du jetzt da so toll aufklärst und andere. Und wir Kinderärzte versuchen da ein bisschen mit zu unterstützen. Und deswegen wollen wir heute auch über die meistgefragtesten Themen sprechen. Wir gehen heute mal ein bisschen von den Babys weg, über die wir das letzte Mal viel gesprochen haben. Ich verlinke mal unsere alte Folge in den Shownotes, falls jetzt hier Mamas und Papas zuhören mit Kindern, die zahnen, die den ersten Zahn bekommen, die dazu viel wissen wollen. Und wir wollen über die Klein- und Schulkinder heute sprechen. Und natürlich ist das am meistgefragteste Thema das Thema Karies, weil alle Eltern haben Angst davor, fühlen auch eine ganz, ganz große Verantwortung, das unbedingt zu vermeiden. Und in diese Richtung zielen auch alle Fragen. Und ganz, ganz viele Eltern haben mich gefragt, wie schnell entsteht denn Karies? Was ist, wenn ich es immer nur 30 Sekunden schaffe zu putzen? Wie lange muss ich putzen, damit ich es verhindern kann? Und gibt es überhaupt sowas wie eine Sicherheit, dass ich es auf jeden Fall verhindern kann?
Ja, also spannend, auch wieder ganz spannend. Also da gibt es beispielsweise eine ganz, ganz tolle Studie zu dieser Zahnputzdauer. Ja, da wurden Zahnmedizinstudenten einfach mal kontrolliert mit dem Zähneputzen und da wurde dann eben festgestellt, dass selbst nach einer Zeit von, ich glaube, 6 oder 8 Minuten immer noch nicht die Zähne gründlich genug gereinigt worden sind. Also da muss man sich jetzt irgendwie keine Sorgen machen und muss dann denken, okay, ich muss irgendwie 10 Minuten putzen und dann sind die Zähne sauber. Nein, wichtig ist, dass es wirklich effektiv ist, dass man so ein bisschen sich an dieser Zahnputztechnik orientiert und am Anfang, wenn die Kinder eben klein sind, erstmal eben so viel putzt, wie man auch wirklich schafft. Ja, und das ist am Anfang, ich bin selbst Mama, ich weiß das auch, das schafft man keine 2 Minuten, dass das Kind da still liegt und man die Zähne gründlich putzen kann. Dann sind es halt erstmal nur ein paar Sekunden oder nur 30 Sekunden oder wie auch immer. Und das sage ich auch meinen Eltern dann in der Praxis, Karies entsteht auch nicht über Nacht. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, wenn das Kind jetzt abends im Auto eingeschlafen ist, ist ja so der Klassiker und man trägt es irgendwie rüber und ist dann super glücklich, wenn es dann im Bett weiter schläft. Und man irgendwie diese Einschlafbegleitung dadurch umgehen kann. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man dann das eine Mal das Zähneputzen eben auslässt. Da entsteht eben keine Karies von. Das ist wirklich so multifaktoriell, sagen wir. Das heißt, es müssen wirklich mehrere Faktoren zusammentreffen und das auch über einen längeren Zeitraum, dass sich dann wirklich dieses klassische Loch entwickelt. Und am Anfang ist es auch so, dann bilden sich erstmal so weißliche Belege auch, so milchig, kreidig, weißliche Belege. Das sind schon so die ersten Anzeichen, dass da Mineralien dem Zahn quasi entzogen werden. Und erst dann wird der Zahn weich an dieser Stelle und erst dann entsteht auch das klassische Loch. Also es gibt schon mehrere Vorstufen, wo der Zahnarzt, die Zahnärztin oder auch die Eltern dann eben sagen können, okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein, jetzt müssen wir dann mehr Fokus drauf legen auf die Zahnpflege und, ne, und vorsichtig sein, damit es dann nicht zu diesem klassischen Loch am Ende dann doch kommt.
Okay, das ist ja schon mal beruhigend, weil da kann ich nämlich auch ein Lied von singen. Die Kleine ist jetzt 2,5 und ehrlich zu sein, ist es immer noch ein Kampf. Und wenn wir das nicht gut hinkriegen vom Timing, haben wir immer mal wieder Situationen, wo ich denke, Mist, die ist eigentlich schon wieder zu müde. Ich hätte es vor einer Stunde machen
Ja.
sollen. Jetzt ist sie nicht mehr kooperativ, es ist alles aufgebraucht und ich bin froh, wenn ich meine 20 Sekunden kriege, ohne dass das in einem totalen Machtkampf ausartet. Also geht es ganz, ganz viel auch um die Technik. Vielleicht kannst du die
Genau,
mal
genau.
nennen, weil vielleicht hat die jetzt auch nicht jeder so parat. Viele putzen ja vielleicht einfach so ganz intuitiv, wie sie es bei sich selber auch machen.
Genau. Und da ist wichtig, also gerade bei Kindern, weil das eben gut von den Eltern umsetzbar ist und später auch von den Kindern umsetzbar ist, ist diese Kai-Technik. Kann man sich eigentlich mal ganz gut merken. Und Kai bedeutet eben K, es sind die Kauflächen, da beginnt man dann eben, dann die Außenflächen und dann die Innenflächen. Und dann theoretisch heißt es eigentlich Kai Plus. Und das Plus bezieht sich darauf, dass Eltern eben nachputzen und das so lange, jetzt kommt's, bis die Kinder wirklich die Schönschrift beherrschen. Also das ist wirklich noch eine lange Zeit, die da einem bevorsteht, ja. So meistens so mit 8 Jahren, sage ich mal, so der Fall. Das ist wichtig. Und was du auch schon angesprochen hast, das ist wirklich so der Klassiker. Abends ist einfach die Luft raus, die Kinder kooperieren nicht mehr, die sind müde, die haben keine Lust. Der Mund ist natürlich eine sehr sensible Region. Das heißt, da sind sowieso Kinder super vorsichtig und das finden die ganz unangenehm. Und wenn die dann noch müde sind, dann haben die da einfach keine Lust aufs Zähneputzen. Ja, und dann schafft man vielleicht mal gerade diese 10, 15 Sekunden, wenn man Glück hat. Und da sage ich immer, da ist es vielleicht auch gut, wenn man da sich so eine kleine Systematik überlegt, dass man vielleicht sagt, okay, dann mache ich eben heute nur im Oberkiefer oben die rechte Seite. Dafür mache ich dann oben vielleicht morgen dann vielleicht im Oberkiefer oben die linke Seite, dass ich mich so systematisch durcharbeite, dass ich wirklich innerhalb von ein paar Tagen eben wirklich alle Zähne auch einmal erreicht habe. Wenn es wirklich, kann ja auch sein, die Kinder zahnen und haben Schmerzen oder sind krank oder wie auch immer, dass man wirklich es gar nicht schafft, mehrere Tage hintereinander die Zähne zu putzen und dass man sich dann eine kleine Systematik auch überlegt.
Das finde ich so super praktikabel und darüber habe ich noch nie nachgedacht, weil ehrlicherweise passiert es dann bei uns, wahrscheinlich wie bei vielen anderen, unten ist leichter als oben. Also erwische ich mich dann dabei, dass ich immer wieder unten wahrscheinlich genau die gleichen Zähne putze. Wenn wir dann zum Beispiel, sie ist eine Woche krank, es funktioniert eine Woche schlecht und ich mache super für den Tipp. Okay.
Genau.
Gehört ja zur Technik auch dazu, was für ein Equipment verwende ich? Und diese Fragen kennst du sicher auch, wenn wir jetzt über das Kleinkindalter auch mehr sprechen. Bin ich natürlich 100 Mal gefragt worden, brauche ich eine elektrische, ist eine elektrische überlegen und was, oder geht eine manuelle auch?
Also da haben wir ganz lange der Zahnärzte und Zahnärztin gesagt, nein, das ist eigentlich beides gleich, beides funktioniert gut, wenn es denn richtig angewendet wird. Jetzt gibt es aber eine ganz niegelnagelneue Studie, ich glaube aus Dezember 23, wo eben genau das getestet worden ist. Einmal kleinere Kinder, das heißt Kinder unter 6 Jahren, die mit einer elektrischen Zahnbürste geputzt haben und dann nochmal verglichen worden ist mit einer Handzahnbürste und auch nochmal ältere Kinder dann ab 6 Jahren, also ab Grundschulalter. wo dann auch nochmal verglichen worden ist, eben Handzahnbürste mit elektrischer. Und in beiden Fällen, also in beiden Altersgruppen, war die elektrische Zahnbürste überlegen. Mehr überlegen war es im Grundschulalter, also bei den älteren Kindern. Das liegt aber daran, weil die Kinder dann natürlich häufig schon alleine putzen und da einfach, ne, viel, viel besser mit der elektrischen dann anscheinend geputzt haben als mit der Handzahnbürste. Bei den kleineren war es nicht so extrem überlegen, aber trotzdem überlegen. Das liegt aber eben daran, weil die Eltern dann ja in meisten Fällen immer noch nachputzen, sowohl bei der Handzahnbürste dann als auch bei der elektrischen. Also pro elektrische Zahnbürste, würde ich jetzt nach aktuellem Stand der Dinge sagen, würde ich auch sagen, aus meiner praktischen Erfahrung, was ich jetzt so in der Praxis sehe, da habe ich ganz oft, wo ich dann die Kinder frage, Mensch, putzt du zu Hause mit einer elektrischen oder mit einer Handzahnbürste? Und ich sehe schon, dass die Kinder, die elektrisch putzen, dass da wirklich die Zähne sauberer sind und weniger Belege einfach da sind. Hat jetzt erstmal noch nichts mit Karies zu tun, aber man sieht schon, die Zähne sind einfach effektiver geputzt. Und zu Hause nutzen wir auch elektrisch und auch schon relativ früh haben wir damit begonnen. Ich sag mal so, als der Kleinste jetzt so 18 Monate alt war, habe ich wirklich damit schon angefangen, mit der elektrischen zu putzen. Und das hat er auch gut mitgemacht. Ist natürlich immer so ein bisschen individuell abhängig. Viele Kleine finden das auch unangenehm, ne? Ich habe ja schon gesagt, es ist sehr sensibel, die Region da, das kitzelt die dann. Das wollen die eigentlich dann gar nicht. Dann kann man natürlich gern auch mit so einer Handzahnbürste putzen. Da spricht auch nichts dagegen. Und aber so als Fazit, die elektrische Zahnbürste putzt schon besser. Wichtig ist natürlich, dass es wirklich eine Kinderzahnbürste ist, dass man nicht einfach irgendwie die elektrische Zahnbürste von den Eltern nimmt und einfach einen neuen Kopf irgendwie draufsetzt, so einen Bürstenkopf, sondern dass es wirklich eine Kinderzahnbürste ist, weil die nochmal, die Bürsten sind einfach weicher und sensitiver quasi und die Umdrehungszahlen sind auch viel, viel geringer bei den Kinderzahnbürsten.
Okay, voll gut zu wissen. Und neben der Zahnbürste gehört zum Equipment ja auch die Zahnpasta. Und das kannst du dir ja auch vorstellen. Ich weiß nicht, wie oft du die Frage gehört hast in deinem Leben, aber natürlich geht es um die Zahnpasta und auch immer wieder um die große Gretchenfrage, muss Fluorid sein?
Ja, also ich bin auf jeden Fall pro Fluorid. Natürlich schafft man es auch, keine Ahnung, es ohne Fluorid irgendwie durch die Kleinkindzeit zu schaffen. Aber spätestens, wenn die Kinder dann die ersten bleibenden Zähne haben, da sieht man dann, die sitzen bei mir auf dem Stuhl und da sehe ich da, okay, da sind überall Löcher und wenn man dann nachfragt, okay, was haben Sie für eine Zahnpasta genutzt? Nein, das war eine fluoridfreie. Okay, dann weiß man, hat man schon den Grund dafür, ja. Karies, hatte ich ja gesagt, ist multifaktoriell. Es spielt die Ernährung spielt eine große Rolle. Und natürlich, wenn man natürlich keine Zwischenmahlzeiten nutzt und auch auf Zucker verzichtet, auch Fruchtzucker eben ist auch ein großer Faktor, der auch natürlich Karies begünstigen kann. Ja, ist vielleicht im ersten Moment vielleicht erstmal gesünder scheint es irgendwie als der normale Haushaltszucker, aber die Kariesbakterien können es genauso verstoffwechseln. Von daher, auf das müsste man alles verzichten, dass man dann sagt, okay, ich kann mit einer fluoridfreien Zahnpasta putzen und bekomme kein Loch. Ja, Genetik spielt eine Rolle, also die Speichelzusammensetzung, die Zahnstellung spielt eine Rolle, also ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und man ist einfach auf der sicheren Seite und auch wissenschaftlich belegt auf der sicheren Seite, wenn man eben Fluorid nutzt. Und Fluorid ist sicher, wenn es denn in den Mengen eben genommen wird, wie sie eben empfohlen wird in Deutschland. Und das sind wirklich Mengen, da sind wir noch in so einer Grenze, was wirklich auch nicht mal irgendwie gefährlich sein könnte. Selbst wenn die Zahnpasta runtergeschluckt wird, auch das stellt kein Problem dar.
Das ist so gut, dass du das nochmal sagst, weil das scheint die Eltern wahnsinnig zu beschäftigen. Ich habe wirklich unübertrieben sicher 30 Mal die Frage gehabt, mein Kind schluckt die Zahnpasta. Ich habe gesehen, du hast ja auch nochmal einen Beitrag dazu gemacht, weil es die Eltern so beschäftigt. Das mit dem Ausspucken klappt eben oft gar nicht so und es ist auch gar nicht so schlimm, oder?
Genau. Und es ist ja auch wirklich so, dass Kinder, ne, viele Eltern sagen, na, wir warten jetzt erstmal mit Fluorid, bis das Kind ausspucken kann. Aber viele Kinder können das wirklich erst mit 4, 5 Jahren, dass sie motorisch dazu in der Lage sind. Also das dauert lange. Viele vielleicht auch schon ein bisschen früher. Eins meiner Kinder schafft es heute noch nicht. Das ist schon weit über 5 Jahre alt. Es schluckt immer noch die Zahnpasta runter. Ja, also das ist einfach, es ist sicher, es ist mit in diesen Empfehlungen mit einberechnet worden, bezieht sich auch immer auf das Körpergewicht des Kindes und es ist sicher, wenn es eben auch runtergeschluckt wird. Da muss man sich keine Gedanken machen.
Ja, ich glaube, die müssten eine halbe Zahnpastatube oder eine ganze sogar essen, oder bis das überhaupt ein Problem machen könnte, wie so
Genau,
Bauchkrämpfe oder ähnliches.
ganz genau. Dann würde man es aber erstmal merken, genau, dass das Kind eben Übelkeit, also übel ist und dass es, ne, sich übergeben muss, vielleicht. Genau, ganz
Ja,
genau.
Also kann man sich da entspannen und man sieht auf jeden Fall, dass das Fluorid einfach vor allem einen positiven Effekt hat. Das hast du ja jetzt wunderbar erklärt. Wir gehen jetzt auch brav zum Kinderzahnarzt und die hat, mein Sohn ist 4, hat mir jetzt
Schön.
empfohlen, mit so einer Kinderzahnseide anzufangen. Und das, um ehrlich zu sein, kannte ich es gar nicht. Ich bin da auch mal in der Drogerie dran vorbeigelaufen. Ich wusste es gar nicht und vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen. Ab wann könnte man damit anfangen und wie wichtig ist das?
Super wichtig. Also gut, dass du es ansprichst und schön, dass es auch der Zahnarzt zu Hause oder die Zahnärztin angesprochen hat, weil die Milchzähne einfach sehr eng stehen. Das ist so ein bisschen anders als unsere erwachsenen Zähne, unsere bleibenden Zähne. Die Milchzähne stehen sehr flächig aneinander, gar nicht so punktuell. Und durch diesen flächigen Kontakt ist da natürlich ein großer Bakterienherd, der sich da fortpflanzen kann und der natürlich da gerade zwischen den Zähnen Karies bilden kann. Und das sieht man häufig gar nicht als Eltern im ersten Moment. Erst vielleicht dann der Kinderzahnarzt, die Kinderzahnärztin, weil die vielleicht so eine spezielle Lampe haben, die da genau zwischen den Zähnen gucken kann oder vielleicht auf dem ein Röntgenbild einmal nachschaut. Und dann sieht man, oh, da ist schon Karies auf jeden Fall schon weit fortgeschritten. Obwohl es im klinisch gar kein offenes Loch gibt, ja, weil man es gar nicht sieht, weil die ja so eng aneinander stehen. Und deshalb ist diese Zahnzwischenraumpflege super wichtig. Einmal aufgrund der Anatomie natürlich, ja, und weil, ja, einfach damit man eben guckt, dass sich da keine Karies bildet. Man kann diese Zahnzwischenraumsticks nehmen, die Zahnseidesticks, was du da gesagt hast, die gibt es in der Drogerie. Das klappt sehr gut. Die sind manchmal ein bisschen fest, finde ich. Oder man nutzt eben Zahnseide ganz klassisch. Das muss man gar nicht aus so langen Strangen nehmen, sondern man nimmt diese Zahnseide und bildet da zum Beispiel so eine kleine Schlaufe, also so einen kleinen, ne, wie so ein kleines Lasso bildet man. Und damit kommt man dann gut zwischen die Zähne. Und beginnen sollte man eigentlich dann, wenn die Zähne anfangen, eng zu stehen. Das ist in der Regel, wenn dann die Backenzähne durchbrechen, dass das sehr eng da hinten wird. Manchmal ist im Frontzahnbereich vorne, wenn die nicht lückig stehen, die Milchzähne, ist es auch sehr eng. Dann kann man da auch schon ganz vorsichtig mit anfangen. Ich weiß, es ist, wenn man sowieso Probleme hat mit dem Zähneputzen und dann jetzt noch irgendwie mit der Zahnzwischenraumpflege anfängt, dann denkt man sich als Mama oder als Papa, was soll ich denn noch machen? Irgendwie, ich bin froh, wenn ich irgendwie 10 Sekunden die Zähne geputzt bekomme. Man muss aber sagen, dass viele Kinder das auch viel besser mit der Zahnzwischenraumpflege mitmachen als mit dem Zähneputzen.
Ja.
Das beobachte ich auch ganz häufig. Also das akzeptieren die viel, viel besser als irgendwie die Zahnbürste. Und wenn man das so ganz einfach immer mal wieder integriert in die Zahnpflege, vielleicht nicht abends, wenn irgendwie die Luft raus ist, sondern vielleicht früh morgens, wenn es dann nicht gerade irgendwie der stressige Familienalltag irgendwie dann einem in die Quere kommt, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Und dann sollte man natürlich als Eltern auch immer irgendwie diese Vorbildfunktion einnehmen, das natürlich dann auch bei sich selbst dann machen und dann sehen das die Kinder und wissen dann auch, dass es natürlich zur normalen Zahnpflege dazugehört.
Ja, die Erfahrung kann ich bestätigen. Also wir haben so kleine Zahnseidestücke, die an so Tieren quasi aufgehängt sind. Wir machen
Ja.
das so, die dürfen sich immer eins aussuchen. Das finden sie schon mal ganz lustig. Die Kleine sieht es beim Großen und natürlich klappt es nicht jeden Tag, aber es ist auf jeden Fall Schritt in die richtige Richtung.
Genau. Und ich sage ja auch immer, es sind auch ja die wenigsten Erwachsenen, die wirklich jeden Tag Zahnseide benutzen. Ne? Also wenn man da immer mal ganz ehrlich fragt, die Erwachsenen, die schaffen das ja auch nicht jeden Tag. Aber wenn man zumindest das so ab und zu mal integriert, ist das schon der
Ja,
richtige Weg.
ja. Wann muss ich als Eltern aufmerksam werden und zu dir kommen? Zwei Phänomene beschreiben die Eltern, wo sie unsicher sind. Einmal, mein Kind hat weiße Streifen auf den Zähnen, muss ich zum Kinderzahnarzt? Oder ich sehe schon so gelbliche Verfärbungen, muss ich zum Kinderzahnarzt?
Ja, am liebsten natürlich, wenn man schon diese weißen Streifen sehen würde, ne? Weil diese weißen Streifen, hatte ich ja vorhin gesagt, das ist schon so das erste Zeichen, dass eben diese Mineralien, die da im Zahn sind, eben durch Säuren, diese Kariesbakterien einfach entstehen, diese Mineralien so rausgezogen werden. Das heißt, es wird dann wie entkalkt sozusagen, ja, wie man sich so einen Kalkreiniger vorstellt. Also dieser Zitronenkalkreiniger, der ja dann auch irgendwie diese matten Stellen dann versucht irgendwie zu reinigen, nur dass es eben am Zahn so ist, dass diese matten Stellen dann eben bleiben, aber eben diese Mineralien da quasi rausgezogen werden aus diesem Zahn. Und da wäre es gut, wenn dann Eltern aufmerksam sind und damit dann eben zum Zahnarzt, zur Zahnärztin gehen, dass die diesen Schritt eben erstmal aufhalten kann, weil diese Mineralien kann man versuchen wieder aufzutragen oder einzubauen in Form von Fluoriden. Ja, dann wird da so ein spezieller Lack aufgetragen, der ist hoch konzentriert mit Fluorid und der dringt dann in die Zahnoberfläche ein und verschließt die erstmal und schützt davor, dass eben weitere Mineralien aus dem Zahn herausgezogen worden sind, werden. Wenn die Zahnoberfläche jetzt schon gelblich ist, können das zum einen Belege sein. Wenn das aber natürlich so nicht abwischbare gelbliche Verfärbungen sind, dann ist das schon so ein Zeichen, dass da schon der Zahnschmelz auch wirklich schon so abgetragen worden ist. Und da hilft in meisten Fällen wirklich dann wirklich nur, dass man das versorgt mit einer Kunststofffüllung oder wie auch immer.
Ja.
Also je früher man, das ist auch immer so mein Credo, was ich immer meinen Eltern sage, also rufen Sie lieber einmal zu oft an und kommen einmal zu oft vorbei, als irgendwie einmal zu wenig. Da sind Sie auf der sicheren Seite und ich bin auch froh drum, dass man dann eben frühzeitig schaut, ob man noch was
Ja.
machen kann oder eben nicht.
Umso
Wobei man ja immer
leichter
was machen
wird's.
kann, aber natürlich, genau.
Und das nächste Thema, was hier viel angesprochen worden sind, ist das Thema Kreidezähne. Vielleicht ist das nicht allen ein Begriff. Vielleicht könntest du erstmal für alle erklären, was ist das eigentlich und was kannst du dann machen, was können Eltern machen, kann ich es vermeiden?
Ja, Kreidezähne kennt vielleicht manche so unter Schießmullars oder unter MIH wird das auch ganz oft in den Medien irgendwie so genannt. Das ist quasi eine Veränderung der Zahnoberfläche, der äußeren Zahnoberfläche, die damit einfach, die Folge hat, dass einfach der Zahnschmelz viel, viel weicher ist, teilweise auch so richtig abbröselt, so kreidig, matt, weißlich, gelblich ist und zum einen Schmerzen bei den Kindern verursacht und aber auch dafür sorgt, dass natürlich der Zahn kariesanfälliger ist. Das Phänomen ist eigentlich nicht neu, aber es ist eben so, dass die Diagnostik immer besser geworden ist und dadurch, dass immer besser auch erkannt wird von den Kollegen und von den Kolleginnen. Und in dieser letzten großen deutschen Mundgesundheitsstudie, da wurde eben festgestellt, dass da wirklich auch ein beachtlicher Teil wirklich diese Kreidezähne aufweist. Häufig sind betroffen die bleibenden Schneidezähne vorne und die bleibenden Backenzähne. Deshalb kam dann auch dieser Name MIH, Molaren Incisivi Hypomineralisation. Also das ist einfach, ne, das sind die Backenzähne und die Schneidezähne und die sind eben wenig mineralisiert. Was wir aber auch jetzt feststellen, immer mehr, dass auch tatsächlich die Milchzähne auch schon betroffen sein können. Das ist dann die MMH, die Milchmolaren-Hypomineralisation. Ganz häufig auch die letzten Backenzähne oder die Milcheckzähne, die auch diese Veränderung haben. Man sieht das auch schon. Also ich habe versucht, das in meinem Buch so ein bisschen grafisch darzustellen, dass da Eltern so ein bisschen den Unterschied auch erkennen können zwischen Fluorosen, zwischen Zahntrauma und aber auch eben zwischen diesen Kreidezähnen, weil das ist nicht immer so einfach zu diagnostizieren. Und häufig erkennt es dann eben die Zahnärzte oder die Zahnärztinnen und sagen, Mensch, ne, ihr Kind hat einen Kreidezahn, ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Und dann sind natürlich die Eltern erstmal verunsichert. Entweder die wissen gar nicht, was das ist, dann muss man natürlich ein bisschen aufklären. Oder die sind natürlich total verängstigt und sagen dann, okay, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Dann muss man die aber natürlich auch beruhigen, weil man eben aktuell nicht wirklich weiß, was die Ursache ist. Da spielen so ein paar Faktoren vorgeburtlich eine Rolle. Während der Geburt, das konnte jetzt bisher immer widerlegt werden, und nachgeburtlich spielen da auch Faktoren eine Rolle. Sei es jetzt eine Antibiotika-Einnahme, eine Schmerzmitteleinnahme, Weichmacher waren ganz lange im Gespräch, diese Bisphosphonate, nee, dieses BPA-Schunk war ganz lange im Gespräch. Aber ganz sicher ist es immer noch nicht geklärt. Es liegt einfach aber auch daran, dass die Entwicklung des Zahnes, das braucht im Schnitt 8 Jahre, also von so einem bleibenden Zahn. Also ich glaube, kein Organ im Menschen braucht so lange, bis es wirklich voll und ganz irgendwie die Funktion irgendwie eingenommen hat oder einnehmen kann. Das ist also wirklich ein langer Zeitraum. Und in dieser Zeit müssen eben mehrere Faktoren zusammentreffen, dass es eben zu diesem klinischen Erscheinungsbild kommt, zu dieser Erkrankung. Vitamin D spielt eine große Rolle. Also es sind alles wirklich viele Faktoren, wo aber keiner ganz genau weiß, was es jetzt letztendlich ist. Dementsprechend lässt es auch nicht verhindern, und lässt sich auch nicht vermeiden. Eine genetische Komponente gibt es auch ganz häufig. Das heißt, wenn Mama und Papa das haben, dann ist es auch ganz häufig, dass es irgendwie das Kind auch bekommt. So dass wir uns wirklich als Zahnärztin darauf konzentrieren müssen, wie wir dann vorgehen, um diese Zähne, diese Kreidezähne zu versorgen. Und da gibt es auch verschiedene Ausprägungsgrade mit milden Formen, wo die Eltern das, wie gesagt, und die Kinder auch noch gar nicht wissen und gar nicht bemerkt haben. Dann gibt es so Formen, wo es wirklich schon zu Einbrüchen kommt, wo der Zahn wirklich so bröckelig ist. Dann gibt es aber auch Formen, wo der Zahn einfach nur schmerzhaft immer auf kalt und warm reagiert. Da ist das Zähneputzen eine Qual. Dann gibt es so Mischformen. Und da ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass natürlich die Kinder lange und kontinuierlich auch begleitet werden.
Ja, das heißt, auch da ist einfach wieder die logische Konsequenz daraus. Wir besuchen einfach auch präventiv die
Ja.
Kinderzahnärzte. Wir können und müssen als Eltern diese Entität, die du gerade beschrieben hast, die ja auch ein bisschen komplizierter ist, nicht erkennen, aber wir müssen eben zum Kinderzahnarzt gehen, damit der uns da weiterhelfen kann.
Genau.
Also das ist eben das A und O.
Ja, ganz genau.
Ja. Eine kleine Ausblick so ein bisschen zu den älteren Kindern, der jetzt noch einmal so springt, aber natürlich beschäftigt es viele. Dann kommen die bleibenden Zähne und die kommen vielleicht auch wie Kraut und Rüben. Und die Frage, die sich die Eltern stellen, ist: Ab wann muss ich denn zum Kieferorthopäden? Sagst du den Eltern das? Wann müssen die an sowas denken?
Also im besten Fall macht das natürlich der Zahnarzt, die Zahnärztin. Häufig sehen natürlich die Kinder, die Eltern schon selbst, stimmt irgendwas nicht, das ist jetzt super schief, jetzt lassen wir es mal einmal abklären beim Zahnarzt, bei der Zahnärztin. Und ich sage dann, okay, das ist jetzt auf jeden Fall mal ein Gang zum Kieferorthopäden, zur Kieferorthopädin wert. Oder ich sage, nee, wir müssen da noch ein bisschen abwarten. Es gibt so Zahnfehlstellungen, die müssen tatsächlich auch schon vor Eintritt der Grundschule behoben werden, wenn es dann irgendwie um Kreuzbisse geht oder um darum, dass der Unterkiefer zu weit nach vorne steht. Das sind wirklich so Fehlstellungen, die sollten frühzeitig auch behoben werden, auch in Kombination mit logopädischer Behandlung beispielsweise oder myofunktionellem Training. Und dann gibt es aber auch so Fehlstellungen, die machen dann auch wirklich erst Sinn im späten Grundschulalter, weil eben dann der Wachstumsreiz und die Wachstumsgeschwindigkeit so ausgenutzt werden soll, dass natürlich der größtmögliche Effekt auch auf die Zähne dann ausgenutzt werden kann. Aber genau, im besten Fall macht das der Zahnarzt, die Zahnärztin. Manche Kieferorthopäden wünschen sich einfach auch schon so um den 6., 7. Geburtstag, dass man einfach mal vorbeikommt und sich das mal einmal, ne, dass man da einmal vorbeischaut und sich das anschauen lässt. Sind aber auch nicht alle so. Muss man so ein bisschen individuell wahrscheinlich davon abhängig machen, was der eigene Zahnarzt, die eigene Zahnärztin da auch sagt, ob die da überhaupt auch versiert sind. Viele wissen das natürlich auch gar nicht. Da hoffe ich dann auch immer, dass sie sagen, naja, dann gehen sie auf jeden Fall mal zum Kieferorthopäden, zur Kieferorthopädin, lassen sich da beraten. Ja.
Ja.
Aber Grundschulalter, Anfang des Grundschulalters, wenn eben die ersten bleibenden Zähne auch durchbrechen und die Frontzähne da sind und die Seitenzähne da sind, das ist eigentlich so ein guter Zeitpunkt, um zu schauen, ob es in die richtige Richtung läuft oder eben nicht.
Ja, voll. Also es war mal wieder mega informativ, Michaela. Ich habe mir gerade wieder gedacht, oh Gott, ich habe noch 20 Themen hier offen. Diesmal müssen wir es mal früher ein drittes Mal schaffen. Ich würde mich voll freuen. Ich würde mit dir einfach auch
Sehr
gerne
gern.
auch über Zahntrauma zum Beispiel noch sprechen. Das machen wir vielleicht echt ein anderes
Auch
Mal.
wichtig.
Und für alle, die jetzt so gesagt haben, boah, mega gut, ich verlinke dein Profil. Da gibt es all diese Infos super schön optisch und informativ aufbereitet. Oder ihr kauft Michaelas Buch Gesunde Zähne für dein Kind. Da könnt ihr alles nochmal wirklich ins Detail nachlesen und euch gut über die Zahngesundheit informieren. Und dir sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du immer so toll auf
Sehr
den Punkt
gerne.
kommst und man spürt einfach immer so die Leidenschaft für das Thema raus. Das
Ich danke dir, Nicola.
So, genauso wie ich hast du hoffentlich ganz viel gelernt und auch so ein bisschen davon profitiert, dass die Vorschläge und Empfehlungen einfach praktikabel bei ihr sind. Wenn du mehr dazu wissen willst, gibt es ganz, ganz viel Infos in ihrem super toll recherchierten Buch Gesunde Zähne für dein Kind. Ich verlinke dir das einmal in den Shownotes und jetzt sage ich wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, deine Nicola.